Kein Wunder von Bielefeld. Stattdessen Ernüchterung. Verspielt der SV Darmstadt 98 auswärts den Aufstieg? Darüber müssen wir reden. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube. Wir nehmen auf nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 bei Arminia Bielefeld, dass die Lilien 1:2 verloren haben. Es ist Karsamstag, ich glaube Karsamstag sagt man nicht, Ostersamstag, ja. Karsamstag. Und es ist Urlaubszeit und deswegen sind wir so ein bisschen heute in einer veränderten Aufstellung, aber nichtsdestotrotz keineswegs ersatzgeschwächt, sondern mit viel Expertise. Da habe ich zum einen mal wieder dabei den Jonas. Der Jonas war mein allererster Praktikant beim Lilienblock, ein paar Mal auch in der Heinerstube gewesen, längere Zeit jetzt nicht dabei, hat sich das Spiel heute auch angetan. Jonas, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Gute, freut mich wieder hier zu sein.
Und dann habe ich heute noch einen Debütanten, das ist der Jens. Manche kennen ihn vielleicht von euch. Er hat über Jahre hinweg bei Facebook das Fazit zum Spieltag hieß es, glaube ich, ja, gemacht. Du nix, das ist wunderbar. Das Fazit zum Spieltag gemacht, eine sehr fundierte Analyse und heute jetzt live in Farbe und mit Bewegtbild der Jens. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo in die Runde, vielen Dank. Auch nochmal an dich, Stefan, dass ich teilnehmen durfte. Ich bin sehr gespannt auf unsere heutige Zusammenkunft.
Ja, wir sind ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, bedröbelt. Wir sind, ja, Wunder von Bielefeld ist jetzt echt schon viel strapaziert. Seit dem Wunder von Bielefeld haben die Lilien in Bielefeld nicht mehr gewonnen. Und auch heute, ja, ging es zwar gut los, aber am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Und ja, einfach mal die Frage an euch. Habt ihr eine Erklärung dafür? Jonas, wieso haben die Lilien nach auch 1:0 Führung das Spiel aus der Hand gegeben? Woran hat es gelegen, aus deiner Sicht?
Ich würde prinzipiell sagen, den Hauptanteil würde ich schon dem Gegner zuschieben. Bielefeld hat ein unglaublich starkes Heimspiel gemacht. Mitch Knert hat, würde ich sagen, uns ein bisschen den Zahn gezogen. Im Spiel gegen den Ball. Wir hatten keine Lösung für das, was Bielefeld geboten hat. Und dementsprechend war das In-Game-Coaching dann auch nicht auf dem Level, dass man dagegen Lösungen gefunden hat. Und deshalb würde ich sagen, Bielefeld und der heutige Gegner dementsprechend war Hauptgrund für das wirklich schwache Auswärtsspiel.
Jens, siehst du es auch so? War Bielefeld zu stark oder waren die Lilien womöglich auch einfach viel zu schwach heute?
Also ich glaube, heute ist beides zusammengekommen. Bielefeld hat von Beginn an gepresst, hat uns unter Druck gesetzt, hat Darmstadt überhaupt nicht die Möglichkeiten gegeben, sich zu entfalten, Ruhe ins Spiel zu bringen. Ja, nach dem Spiel hat Kohfeldt noch im Interview gesagt, Darmstadt ist oder die Lilien sind auf diese Situation vorbereitet worden, aber dieses Gefühl konnte man irgendwie über 90 Minuten nicht gewinnen. Wir waren klar unterlegen und haben auch am Ende verdient verloren.
Bielefeld kam schon, fand ich, ganz gut ins Spiel, aber dann haben die Lilien eben mit ihrem ersten Vorstoß, nach ihrem ersten Vorstoß, dann einen Freistoß bekommen, den Maglitzer unter freundlicher Mithilfe des Bielefelder Torhüters zum 1:0 verwandelt hat. Und ja, eigentlich hätte es dann für die Lilien laufen müssen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass Bielefeld unglaublich stark über die Außen war und umgekehrt die Lilien relativ schwach auf den Außenpositionen agiert haben. Ich fand gerade Nürnberger von Kohfeldt immer als einer der besten Linksverteidiger der Liga gelobt. Der sah teilweise ganz alt aus gegen Momolo. Und ja, auf der anderen Seite Lopez auch nicht besonders sicher. Also ich hatte das Gefühl, dass die rechte Bielefelder Seite noch ein bisschen stärker war, weil auch der Außenverteidiger noch hinterher geschoben hat und die Seite immer wieder ja überlagert haben. Wie habt ihr es gesehen? Die Außenverteidiger von Bielefeld, Offensive auf den Außen von Bielefeld, war das ein wichtiger Grund?
Ja, definitiv. Ich würde sagen, Fabian Nürnberger hat heute wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Saison gemacht. Ich kann mich an nicht viel erinnern, wo ich sage, da war über 90 Minuten wirklich schwächer und dann in dem Fall bis zur Auswechslung. Und Bielefeld hat das unglaublich, unglaublich stark gemacht. Ich glaube, die haben, wenn es nicht zum Matchplan eh schon gehört hat, nach ein paar Minuten gemerkt, okay, der Nürnberger hat heute echt Probleme und haben dann gefühlt jeden Angriff über unsere linke Defensivseite gezogen. Und Nürnberger wurde ein ums andere Mal eingedreht und gerade nach der gelben Karte für ihn war es dann unglaublich schwer. Sergio Lopez auf der anderen Seite hatte defensiv nicht ganz viel zu tun und da finde ich auch, dass die Defensivschwäche von Sergio Lopez zumindest nichts unfassbar Neues ist. Für mich gibt es regelmäßig Momente, wo ich sage, okay, defensiv ist Sergio Lopez vielleicht manchmal ein bisschen unkonzentriert, woran auch immer das dann liegen mag. Aber Fabian Nürnberger hat heute ein schlechtes Spiel erwischt und Bielefeld auf der anderen Seite hat das stark ausgenutzt.
Jens, ich sehe dich nicken.
Ja, dem kann man nur recht geben. Also Bielefeld, die Außenverteidiger auch in der Zusammenarbeit mit den Schienenspielern haben uns regelmäßig unter Druck gesetzt. Es kamen sehr viele Flanken von außen, die unsere Innenverteidigung auch nicht immer mit größter Sorgfalt wieder entschärft haben. Also wir wurden durchweg von außen unter Druck gesetzt und ja, haben auch keine Mittel gefunden, uns dem zu entziehen.
Gerade was Jens sagt, das Zusammenspiel der Schienenspieler mit den Außenspielern war stark. Also nicht nur gab es im 1-gegen-1 Duell Probleme, wo auch Fabian Nürnberger und Sergio Lopez mehrfach nicht gut aussahen, sondern auch taktischer Natur war das unglaublich stark gemacht. Die Schienenspieler von Bielefeld haben teilweise innen überlaufen und durch ihren Laufweg versucht, die Sechser aus dem Sechserraum rauszuziehen, weil dadurch, dass wir Viererkette gespielt haben, die Innenverteidiger nicht wirklich nach außen rücken sollten, weil sonst innen logischerweise der Platz für die vielen Flanken da wäre. Und so haben sie dann auf außen entweder eine Überzahl gehabt, um dann unsere Außenverteidiger ausspielen zu können. Oder wenn der Sechser dann mitgegangen ist, gab es dann eine Überzahl im Rückraum. Und dementsprechend war das unglaublich stark gemacht, taktischer Natur. Wir hatten da wenig gegenzusetzen. Ich finde, die Umstellung auf Dreierkette kam für mich aus vielerlei Gründen ein bisschen spät. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wenn es auch ums Spiel mit dem Ball geht. Und ja, dass Fabian Nürnberger auch so in Anführungszeichen lange auf dem Platz stand, fand ich überraschend. Ich persönlich hätte ihn zur Halbzeit runtergenommen, weil Vertrauen in seine Spieler ist, glaube ich, als Trainer was wahnsinnig Wichtiges. Aber man hat, denke ich, gemerkt, dass da heute dann nicht mehr so viel kommen kann. Vielleicht das Vertrauen in Raúl Petretta auch haben, dass der dann einen besseren Tag erwischt und vielleicht noch mal ein bisschen was in die richtige Bahn lenken kann. Und ja, aber das ist generell ein Thema, dass ich finde, dass Impulse von außen bei Kofeld heute ein bisschen spät kamen.
Ja, also ich war auch verblüfft tatsächlich, dass Nürnberger mit Gelb vorbelastet und nach dieser ersten Halbzeit noch auf dem Platz stand. Ich war auch verblüfft, dass es zur Halbzeit 1-1 stand, 1-0 für die Lilien noch stand, also dass Bielefeld noch kein Tor hatte. Sie waren auch tatsächlich, fand ich, in der ersten Halbzeit, waren immer wieder in Tornähe, aber da war jetzt nicht so komplett zwingendes dabei, wo er sagt, das muss der Ausgleich sein, für mein Empfinden. Vielleicht sehe ich es ein bisschen zu einseitig, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die können das noch wegverteidigen. Bielefeld ist so ein bisschen nervös, auch klar, die stehen mit dem Rücken zur Wand, die müssen unbedingt also mindestens einen Punkt eigentlich gewinnen. Das war jetzt noch nicht so zielstrebig und deswegen war ich heilfroh, als die Halbzeitpause war und dachte, es kann es eigentlich nur besser werden in der zweiten Halbzeit. Und ist aber kein Stück besser geworden, sondern sie haben sich quasi postwendend den Ausgleich gefangen, haben eigentlich so weitergemacht wie vorher, wie in der ersten Halbzeit. Und ich fand den Ausgleich sehr ärgerlich, aber vielleicht nochmal eine Sache. Es gab ja einen Wechsel zur Pause dann, dass Lidberg in der Kabine blieb, der auch gelb hat, der jetzt gesperrt ist im nächsten Spiel mit der fünften gelben Karte, der auch, fand ich, an dem das Spiel komplett vorbeigelaufen ist, also wirklich auch nicht für mein Empfinden gut gespielt hat. Und Kofeld hat aber danach noch bei Sky gesagt, er hätte auch eine Blessur gehabt. Finn Lagmacher kam dafür. Und Lagmacher war für mich der Ausgangspunkt zum 1:1. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Der Ball, der nach vorne gespielt wird, Lagmacher, kommt dem Ball nicht richtig entgegen. Der hätte eigentlich Zeit gehabt. Aus dieser Situation heraus ist dann das 1:1 gefallen. Also vielleicht mal eure Einschätzung, Jens, jetzt gerade, hast du Lagmacher da auch drin gesehen in dieser Situation oder habe ich das exklusiv?
Nein, Lagenbacher war mit Sicherheit der Ausgangspunkt, aber man muss auch ganz klar feststellen, gerade in dieser Situation im Umschaltspiel war die rechte Seite von uns relativ unbesetzt. Also sind wir 3 Spieler nach vorne gekommen. Wir konnten die Flanke nicht verhindern und ja, dann stand der kurze Pfosten frei und das 1:1 war folgerichtig. Aber was mir auch noch eingefallen ist, auch schon in der ersten Halbzeit sind wir einmal sehr knapp dem Ausgleich von der Schippe gesprungen. Das war so um die 8. Minute. Da hatte Romulo auch Nürnberger an der Außenbahn wieder etwas schlecht dastehen lassen, ist die Linie entlang gezogen, hat nach innen gepasst. Makelcar konnte den Pass nicht verhindern. Pfeiffer hat passieren lassen. Und ich meine, in der Mitte stand Kodowski und hat über den Ball gesäbelt, also frei stehen vor Schulen. Schon da hätte der Ausgleich fallen können. Das war meiner Meinung nach eine der, ja, Szenen im ersten Durchgang, die zum Ausgleich hätten führen müssen.
Ja, also ja, ich muss das auch vielleicht noch ein bisschen relativieren, nicht, dass jetzt, es gucken auch immer wieder dann Fans der anderen Vereine das, also es war jetzt nicht so, dass Bielefeld chancenlos war. Ich hatte nur das Gefühl, also diese Szene, die du jetzt erwähnt hast, Jens, die war natürlich, das war echt eine große Chance, aber er kam eben nicht ran und es gab noch ein paar andere Szenen. Ich dachte immer, so mit ein bisschen Glück und Geschick kann man sich da eben noch durchmogeln. Bielefeld war in der ersten Halbzeit völlig überlegen und ja, deswegen auch folgerichtig das 1:1. Jonas, deine Einschätzung zum 1:1, also wer hing drin?
Aha, ich finde, das war eine Mannschaftsreaktion, wo man war überall mal einen Schritt zu spät, überall war mal jemand nicht konzentriert. Ich würde jetzt zumindest bei dem Tor keine Einzelperson irgendwie rausblicken. Was ich zu Lagmacher noch sagen muss, ist, war sicherlich kein großartiges Spiel, klar. Aber die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, hat er es schlechter gemacht als Littberg vorher? Das ist eigentlich auch nicht wirklich der Fall. Littberg war meiner Meinung nach auch unsichtbar. Wenig Chancen gehabt oder Situationen gehabt, wo es geschafft hat, mal einen Ball festzumachen. Der wurde teilweise wirklich von Robin Knoch und Mika Bauer da aufgefressen. Und auf der anderen Seite hat Lagenmacher meiner Meinung nach seine Stärke schon eher darin, dann seinen Körper einzusetzen, zu versuchen, einen Ball festzumachen, auch wenn es ihm nicht immer gelingt. Und ich glaube, das, was dann die Einwechslung von Laken nachher bewirken sollte, ist, dass man das Pressing einfacher ausspielen kann, indem man einen Ball auf Lakenmacher vertikal spielen kann, der versucht, den Ball festzumachen. Hat nicht funktioniert, ist aber, denke ich, trotzdem eine gute Idee gewesen, mit einem anderen Spielertypen zu agieren, um dann eben auf Bielefelds Pressing zu antworten. Hat aber, wie gesagt, halt auch nicht funktioniert, aber die Intention habe ich schon verstanden dann.
Ja, ich finde, bei Lagmacher, ich finde, sympathischer Spieler, der sich auch wirklich immer reinhaut, aber ich finde, dem springen die Bälle immer viel zu weit weg. Also der schafft das nicht, also die Bälle eben festzumachen. Ja, dazu dürften sie da eben nicht irgendwie 1 oder 2 Meter wegspringen oder sowas. Dann hätte das Sinn. Er kann seinen Körper da gut einsetzen und alles. Und ich will den jetzt auch nicht irgendwie hier in die Pfanne hauen, aber tatsächlich ist da fehlt das. Um die Bälle festzumachen, dürfen sie eben nicht so weit wegspringen, meine Empfindung. Wie siehst du das, Jens?
Ja, richtig. Man muss nur auch betrachten, welche Alternativen sitzen bei uns aktuell noch auf der Bank. Bialek über längere Zeit verletzt. Güler aktuell auch nicht einsatzbereit. Ja, da bleiben nicht sehr viele Möglichkeiten. Und es war schon richtig von Kohlfeld, auch auf Lagenmacher zu setzen. Bei seinem letzten Auftritt hat er ja auch alle überzeugt. Bei Littbergs Ausfall kann man sich noch gut daran erinnern, wie ihn jeder gelobt hat am Ende des Spiels. Selbst Kohlfeld hat ihn herausgehoben. Und es lag natürlich die Hoffnung nahe, dass in diesem Spiel ja, ein ähnlicher Einsatz von ihm erfolgt und er sich empfiehlt dann auch für nächste Woche, für das Spitzenspiel gegen Hannover. Ja, jetzt wird sich zeigen, ob er da auch von Beginn an wieder die Einsatzzeiten bekommt und auch das Vertrauen. Heute hat er sich nicht unbedingt dafür nachhaltig in Erinnerung gebracht. Das muss man leider auch ehrlicherweise zugeben, ja.
Aber man muss tatsächlich auch sagen, jetzt um ihn vielleicht wieder ein bisschen zu schützen und aus der Schusslinie zu nehmen, es lag natürlich nicht an ihm. Die ganze Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchance gehabt. Also ich fand das erschütternd, wenn man hinten liegt, dass man es nicht schafft. Es war ja auch quasi es war bis auf Masaila die Bestbesetzung, die da bis zu den ersten Wechseln, also zumindest in der ersten Halbzeit auf dem Platz stand und dann ohne Liedberg noch immer, also von Liedberg abgesehen, noch immer die Bestbesetzung, die möglich war zu spielen, und dafür hat die Mannschaft echt, also ich will jetzt nicht sagen kollektiv versagt, das klingt hart, aber sie haben es irgendwie nicht hinbekommen. Hast du eine Erklärung dafür, Jonas?
Ja, schon. Also ich muss generell sagen, Bielefeld hat gut den Job gut gemacht, unseren eigentlichen Plan, wie wir eigentlich Großteil der Saison spielen, zu verhindern. Ich finde, man hat es in der dritten Minute, glaube ich, direkt bei der ersten Chance gesehen. Das war ein Vertikalball aus dem 3-1-Aufbau, so spielen wir meistens. Lassen dann auf die Sechser klatschen, die Sechser spielen zurück und da kommt entweder ein vertikaler Ball an der Außenlinie entlang oder Patrick Pfeiffer spielt einen Diagonalball. Und das war heute, das hat nicht funktioniert. Nicht unbedingt, weil wir es nicht versucht hätten, nicht unbedingt, weil die Pässe grundsätzlich nicht ankamen, sondern weil Bielefeld gewirkt hat, als wenn sie einfach darauf wahnsinnig gut vorbereitet. Die haben uns eher ihr Spiel aufgedrückt. In der dritten Minute hat es geklappt, sich vertikal nach vorne zu kombinieren. Aber mit Ball haben wir dann auch keine Lösung gefunden, uns keine Chancen erspielen können. Das ist ja immer so eine Sache. So, selbst wenn die Spieler auf dem Platz die sind, die auf Papier Bestbesetzung sind, geht es dann natürlich auch immer um ein gewisses taktisches Konzept und ein gewisses Korsett, in dem die Spieler agieren. Du hast Lakenmacher angesprochen. Hat nicht funktioniert, die Idee mit Lakenmacher. Man hätte es auch mit Sicherheit anders lösen können, indem man Korridor auf den Stürmer zieht und dann jemanden auf die linke Halbseite zieht. Oder indem man mit einem Stürmer und zwei Halbräumen spielt und dafür mit Dreierkette agiert. Also es gibt mit Sicherheit andere taktische Ansätze, die man hätte wählen können. Wie die ausgegangen wären, wissen wir jetzt auch nicht. Die Idee, die man gewählt hat, hat nicht funktioniert. Auch wenn ich sagen muss, die Idee davon auf Dreierkette umzustellen, und wir haben dann auch das Aufbausystem umgestellt. Das ist dann von einem 3-1-Aufbau haben wir einen 2-4-Aufbau gewechselt, der grundsätzlich aufgrund der höheren Überzahl und der einfachen Dreiecksbildung dafür da gewesen wäre, das Pressing der Bielefelder einfacher auszuspielen. Problem an der Tatsache ist dann, dass wir relativ schnell dann das 2-1 gefressen haben, den Aufbau aufgelöst haben, um Vukotic nach vorne zu schicken. Dementsprechend, das ist so eine Sache, wo ich dann gesagt hätte, hätten wir das 10, 15 Minuten vorher gemacht und hätten Zeit gehabt, mit diesem Aufbau dann zu spielen und uns Chancen zu erspielen, haben wir vielleicht ein bisschen anderes Endergebnis, weil offensiv war die zweite Halbzeit dann wirklich wahnsinnig schwach. Ich glaube, laut SofaScore haben wir in der zweiten Halbzeit einen Schuss abgegeben. Bielefeld hat 10. Also, das ist
ja
zahnlos.
Ja, wirklich zahnlos trifft das gut. Jens, die Wechsel, wir haben über Lakenmacher gesprochen, in der 60. oder 62. Minute, glaube ich, war es, kamen dann zwei neue Außenverteidiger. War jetzt ein Tick besser, würde ich sagen, als die Vorgänger. Petretta jetzt auch nicht fehlerfrei, aber nicht ganz so lost wie Nürnberger für mein Empfinden. Bader mit Licht und Schatten auch, also ein Ticken besser, aber jetzt hat auch das Spiel nicht verändert. Wie hast du die Wechsel allgemein gesehen? Erstmal kamen sie zu spät, also.
Also mit Petretta wurde ja vorhin schon angesprochen, hätte ich schon zu Beginn der zweiten Halbzeit gerechnet, um ihm zum einen Spielzeit zu geben in Vorbereitung auch auf Hannover. Und Fabi Nürnberger hat jetzt in der ersten Hälfte auch nicht die beste Figur abgegeben. Also groß geschwächt hätten wir uns an der Stelle mit Sicherheit nicht. Dann die Wechsel kamen eigentlich noch zur richtigen Zeit. Also wir hatten ja noch einiges auf der Uhr, um das Spiel hätten besser für uns gestalten zu können. Ich denke, man hat auch gemerkt, dass in der Offensive etwas mehr gelaufen ist. Aber man muss auch sagen, Bielefeld hat weiterhin immer noch auf Gegenpressing gesetzt und wir haben es einfach nicht geschafft, in unser Spiel mal Ruhe reinzubekommen, mal Ballbesitzphasen zu generieren, um das Tempo rauszunehmen. Also das, was wir sehr häufig in den letzten Spielen eigentlich kritisiert haben, dieses ewige hinten rumspielen. Ich saß ständig vor dem Fernseher und habe gedacht, jetzt macht das doch mal und nehmt mal etwas Tempo, Energie aus dem Spiel, um Ballbesitz zu generieren, Spielkontrolle zu gewinnen und dann auch mal vielleicht den einen oder anderen Pass zwischen die Ketten zu spielen. Da kam ja auch relativ wenig. Also die Ketten haben auch heute nicht miteinander harmoniert. Die Sechser waren auch immer mehr mit Abwehraufgaben beschäftigt, als sich mal aktiv am Spiel nach vorne zu beteiligen. Ja, also man muss Bielefeld wirklich ein großes Kompliment machen. Sie haben uns heute komplett aus dem Spiel genommen und haben uns ihr Spiel aufgedrückt. Und wir kamen nicht zur Entfaltung und konnten unsere Stärken überhaupt nicht einbringen.
Ich glaube, Schuhen und Kofeld haben beide Formulierungen genutzt, wie Bielefeld hat uns aufgearbeitet, abgearbeitet, glaube ich, war die Formulierung, die wir hatten. Ja, also wir haben es wirklich sauber gemacht und und die Lilien wirkten tatsächlich auch hilflos. Es hat nicht gesetzt. Was nehmen wir mit aus dem Spiel? Also was muss besser werden fürs nächste Mal?
Wüssten wir, das wären wir die Trainer. Aber ich finde es wahnsinnig schwer einzuschätzen und vielleicht auch, weil ich von außen drauf gucke und nicht Teil irgendwie des Staffs bin oder sonstiges, einzuschätzen, ob das heute einfach für Spieler und wer Sport macht, der weiß, dass sowas mal passiert, dass eine Mannschaft einfach kollektiv einen wahnsinnig schlechten Tag erwischt oder ob es tatsächlich einfach dann taktische, mentale Einstellungsgründe hat. Also ich fand auch, abgesehen vom taktischen, wo Bielefeld uns ein bisschen den Zahn gezogen hat, fand ich, dass die Mannschaft nicht mental bereit genug für diesen Saisonendspurt gewirkt hat, auch wenn Mentalitätsfragen immer so eine Sache sind von außen drauf und man kann nicht in die Köpfe gucken. Aber ich fand, da hat mir so ein bisschen die Überzeugung und der Wille gefehlt. Florian Kofeld hat zwar nach dem Spiel gesagt, sie sind viel gelaufen, also den Willen kann man ihnen irgendwie nicht absprechen, aber ich finde, die bereit zu sein im Kopf und die Gedankenschnelle zu haben, die Überzeugung, die letzte Konsequenz, das hat mir heute auch gefehlt und alles andere, denke ich, wird Florian Kohfeldt mit dem Staff taktisch aufarbeiten und die Lehren daraus ziehen. Ich halte ihn für einen höchst kompetenten Trainer und die Mannschaft auch, wenn man sich anguckt, wie oft in hohen und in tiefen Momenten die Mannschaft nach dem Spiel, diverse Akteure nach dem Spiel sagen, Florian Kohfeldt hat uns top vorbereitet, deshalb lief es heute so gut. Oder Florian Kofeld hat uns top vorbereitet, aber wir haben es heute nicht umgesetzt. Deshalb denke ich, dass die Lehren draus gezogen werden und das hoffentlich rechtzeitig für dann die schwierigen nächsten Wochen.
Ich finde das sehr wohltuend, dass du das auch sagst, weil ich habe auch schon wieder die Stimmen gehört, oh, Kofeld hat sich vercoacht wieder und alles. Das ist mir auch alles ein bisschen zu billig. Ich schätze ihn auch wirklich sehr als Trainer, als Fachmann, auch wie er kommuniziert mit der Mannschaft, aber auch mit uns Journalisten. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, was sehr, sehr besonders. Und ich finde, so eine Kritik ist dann, also sie geht für mein Empfinden in aller Regel deutlich, deutlich zu weit. Ja, aber Jens, die Frage an dich, also was nehmen wir mit, was muss besser werden beim nächsten Mal, dass es nicht dann vielleicht doch jetzt ziemlich schnell vorbei ist mit den Aufstiegsträumen?
Also erstmal muss man sagen, auch mit der Niederlage heute ist noch überhaupt nichts verloren. Wir haben noch die Spiele gegen Hannover zu Hause, gegen Elversberg, gegen Paderborn. Gewinnen wir diese drei Spiele, meine Meinung, dann sind wir durch. Dann können wir sogar gegen Karlsruhe oder, wen haben wir noch? Kräuter Fürth, Münster. Das müssen auch nicht drei Siege werden, aber die drei wichtigen Spiele zu Hause, die müssen gewonnen werden gegen die direkten Konkurrenten. Und dann sollte die Niederlage heute gegen Bielefeld auch gar nicht großartig ins Gewicht fallen. Die Mannschaft wird sich wieder aufrichten. Kohfeldt hat auch im Sky-Interview im Nachgang direkt sich zwar vor die Mannschaft gestellt, hat aber auch klar betont, dass heute die Vorgaben, die er gemacht hat, nicht umgesetzt worden sind. Also ist natürlich auch schwierig, ihm dann alles in die Schuhe zu schieben. Würde ich an der Stelle nicht tun. Es war heute mehr oder weniger ein Versagen der kompletten Mannschaft. Aber die Aufstiegsträume sind definitiv noch nicht ausgeträumt. Da sehe ich sehr positiv auch in die Zukunft.
Wenn ich da gerade einhaken darf. Also ich finde es immer schwierig, von außen zu bewerten, waren es Spieler, die taktischen Vorgaben nicht umgesetzt haben, waren es die taktischen Vorgaben des Trainers. Wenn Florian Kohfeldt selber sagt, es wurde nicht alles so hundertprozentig umgesetzt, wie er es selber vorgehabt hat, dann können wir auch nicht bewerten, okay, wie sähe das Spiel aus, wenn es umgesetzt worden wäre? Wäre es besser gewesen? Wäre es vielleicht noch schlechter gewesen? Kann dann auch niemand wissen. Und aber auf der anderen Seite finde ich es auch in Ordnung, wenn es Spiele gibt, in denen eine Mannschaft nicht gut aussieht auf taktischer Ebene, wo man sagen kann, und das kann man vielleicht manchmal nicht unbedingt heute, auch wenn es heute andeutbar war, meiner Meinung nach, dass man dann ganz klar sagt, okay, der Trainer hat dann auch an dem Spieltag keine Lösung gefunden auf taktischer Natur, was nicht heißt, dass dann der Trainer ein schlechter Trainer ist oder dass der Trainer über die Saison hinweg einfach schlechte Arbeit leistet, sondern so funktioniert Fußball, so funktioniert Sport. Es gibt Tage, an denen trifft man manchmal einfach schlechte taktische Entscheidungen oder trifft taktische Entscheidungen und spielt dann mit dem Gegner in die Karten, der ja auch nicht weiß, was man selber vorhat. So Tage gibt es und das darf man dann auch benennen, aber wie so oft ist dann auch das Wie einfach die Frage.
Ja, ich würde gerne nochmal die Einstiegsfrage aus dem Teaser auch aufnehmen. Verspielen die Lilien den Aufstieg womöglich mit den Auswärtsspielen oder reicht das, so wie Jens das gesagt hat, gewinne die drei Heimspiele jetzt gegen die direkten Konkurrenten und dann bist du durch? Also wie wichtig ist aus eurer Sicht die Auswärtsstärke oder Schwäche? Jens, was meinst du?
Gut, wenn es am Ende nicht klappen sollte, werden natürlich auch die Auswärtsspiele, die wir nicht gewonnen haben, mit in die Waagschale fließen, aber grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, wir gewinnen die Heimspiele und holen noch einen Unentschieden, einen Auswärtssieg und dann sind wir durch. Und sollten wir doch in der zweiten Liga verbleiben, wurde ja in der Vergangenheit auch schon des Öfteren diskutiert, ganz unglücklich ist man mit dieser Situation dann letztendlich auch nicht.
Also der Aufstieg wäre diesmal das wäre die Kirsche mit der Torte oder die Torte mit der Kirsche, wenn man das Bild mal wieder so. Also eigentlich, das kann auch nach der Saison, es ist so eng da vorne und wenn es klappt, dann ey, super geil und wenn nicht, ja, dann haben sie über weite Strecken eine gute Saison gespielt. Aber ich will auch jetzt echt kein Abgesang auf den Aufstieg machen, weil es sind noch 6 Spiele, ja. Das heißt, es werden noch 18 Punkte vergeben. Wenn es jetzt diesen Spieltag ganz schlecht laufen sollte, Schalke gewinnt und die anderen gewinnen auch, wobei es gibt ja eine Paarung untereinander noch, also die können gar nicht alle gewinnen. Aber dann sind das maximal 5 Punkte auf Platz 1 und 4 Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz 2 nach diesem Spieltag. Und es werden noch 18 Punkte vergeben. Also alle, die jetzt mit dem Abgesang kommen, das war's mit dem Aufstieg. Klar kann ich verstehen, Enttäuschung nach der Leistung heute. Aber hey, das Wunder von Bielefeld, also beschwören wir es doch nochmal. Da war die Situation viel aussichtsloser. Da gab es nur ein Spiel, wo du wirklich alles reißen musstest. Da hast du in der Verlängerung das Tor bekommen und dann hat es doch noch geklappt am Ende. Also und Dirk Schuster hat gesagt, schreibt uns erst ab, wenn wir unter der Dusche stehen. Hey, und die sind noch so weit weg von der Dusche, deswegen, also einfach so der Appell an da draußen, an alle, die jetzt denken, das ist es gewesen. Die Leistung war scheiße, damit mit so einer Leistung auf Dauer steigt man nicht auf, aber die Saison ist noch relativ lang.
Genau. Also ich muss auch dazu sagen, ja, die Auswärtsschwäche ist grundsätzlich ein Thema. Man stelle sich vor, man würde auswärts vielleicht ein paar Mal weniger unentschieden spielen und dafür ein paar Spiele mehr gewinnen. Dann stände man auch wo ganz anders in der Tabelle und dann wäre das alles vielleicht nicht so eng, wie es aktuell ist. Dennoch stehen wir trotz dieser Auswärtsschwäche da, wo wir gerade stehen. Dementsprechend, es reicht zumindest für den Aufstiegskampf, ob es dann für ganz oben oder einen Aufstieg reicht, muss man am Ende sehen. Ich finde aber trotzdem, sollte es irgendwie Thema sein, dass ich persönlich finde, seit einigen Spieltagen, vielleicht seit Kaiserslautern schon, wirkt es für mich ein bisschen so, als wäre das Einzige, was wirklich aktiv am Aufstieg arbeitet, unser Tabellenplatz und nicht die Mannschaft auf dem Platz, weil ich schon finde, dass wir durchaus in den letzten Wochen, in den letzten Spieltagen eine Form an den Tag gelegt haben, wo man sagen kann, hey, das da, ich sehe mit dieser Form nicht, wie man da aufsteigt. Trotzdem ist, du hast es gesagt, es ist noch ein durchaus mittellanger Weg zu gehen. Es ist noch alles möglich. Wenn wir die Heimspiele gewinnen gegen direkte Konkurrenten, dann stehen wir gut da. Aber ich kann schon verstehen, dass man sich Sorgen macht, sofern ein Nichtaufstieg auf einem guten Tabellenplatz dann eine große Sorge ist.
Ja, das ist, finde ich, so auch der gute Ausblick. Habt ihr noch irgendwas jetzt abschließend zu sagen? Famous Last Words? Nein, das sind hoffentlich nicht eure Last Words, auch hier, nicht hier in der Heinerstube. Habt ihr noch irgendwas auf der Liste? Jonas, ja.
Florian Kohfeldt, falls du das hier sehen solltest. Nein, was mich ein bisschen in der öffentlichen Kommunikation, das ist ja aktuell im Fußball immer wieder öfter Trainer-Thema, auch jetzt bei der Nationalmannschaft gewesen, dass Trainer bei öffentlicher Kommunikation sich an ihren eigenen Worten messen lassen müssen. Und Josuke Furukawa kriegt nicht viel Spielzeit. Und das mag okay sein, vielleicht wäre das nicht viel Thema, aber ich persönlich bin langsam ein bisschen angenervt davon. Ich glaube, es war eine PK kurz vorm Winter, ich glaube 2 Spieltage vor der Winterpause, wo Florian Kohfeldt gesagt hat, ey, Furukawa, wir müssen da echt in ein paar Wochen nochmal drüber reden, dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Die kam nie, weil er einfach nicht gespielt hat, wirklich. Jetzt vor dem Spieltag in der Pressekonferenz, dass Florian Kohfeldt nochmal und hat betont, dass Furukawa jemand wäre, der Masaider nach der Verletzung, weil sie einen ähnlichen Spielertypen haben, ersetzen könnte. Hat er vorsichtig formuliert, aber hat dann auch so Sachen gesagt wie vom Dribbling können ist Furu einer der besten Spieler im Kader, wenn nicht sogar der beste und so weiter und so fort. Und ja, sich öffentlich vor seine Spieler zu stellen, ist Aufgabe des Trainers und ich höre das unglaublich gerne. Aber dann wechseln ihn halt ein. Das kann nicht sein, dass wir Leute hochloben und sagen, ey, wartet mal ab, bis die kommen. Und dann kommen sie nie. Das nervt mich ein bisschen, weil gerade auch für Furu würde ich mir wünschen, dass er sagen kann, ey, ich habe gespielt, ich habe gut gespielt und mein Trainer, das, was der vorher gesagt hat, das stimmt, ich bin geil. Aber der darf ja nicht mal beweisen, dass das, was ein Trainer von ihm sagt, so stimmt. Und das tut mir ein bisschen leid und das nervt mich ein bisschen, weil wenn man solche Ansagen macht, dann sollte dem auch irgendwas folgen.
Jens, willst du auch mehr Furu sehen?
Ich hätte mir ihn durchaus vorstellen können, auch mal für Corridor, der heute bis auf wenige Szenen auch nicht zur Bestform gefunden hat. Das ist richtig, da kann ich mich anschließen. Aber es liegen noch einige Spiele vor uns. Vielleicht ist es ja direkt dann eine Option, in Hannover ihn auch mal früher zu bringen. Ich glaube, in die Anfangsformation, ein Richter an Corridor wird er definitiv nicht vorbeikommen. Aber es sollte das Spiel ähnlich verlaufen, was wir, denke ich, alle nicht hoffen. Dann wird er auf jeden Fall noch seine Chance bekommen. Ich denke, wir haben alle keinen Einblick in die Trainingssessions der 98er und Kohfeldt wird schon die richtige Aufstellung wählen und auch die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler besser beurteilen können wie wir. Deswegen bin ich da immer etwas vorsichtig mit den Aussagen. Er wird seine Chance bekommen und hoffentlich dann auch das zeigen, für was er geholt wurde.
Ja, schauen wir mal. Also man muss zu Kohfeldts Verteidigung vielleicht auch noch sagen, dass er natürlich, also wenn er jetzt einen Furukawa in Startformation gebracht hätte, dann hätte eben ein Corridor draußen gesessen. Er hätte in den Wochen davor, der Masaila hat ja auch super gespielt, gerade in der Rückrunde. Also das kannst du auch nicht wirklich draußen lassen. Insofern verstehe ich es schon, es war so ein bisschen das Pech. Ich glaube aber auch, wir werden noch einiges sehen im Endspurt jetzt von Furu. Also das, ja, und heute hätte er vielleicht auch noch was bewirken können, aber es sollte nicht sein. Insofern sind wir fertig mit dem aktuellen Spiel. Ich habe noch 2 Sachen, die losgelöst sind von dem heutigen Spiel. Das eine ist der ständige Aufruf, Leute, unterstützt den Lilienblock, die Heinerstube, hier in dem Fall die Heinerstube. In der Heinerstube könnt ihr über YouTube uns über den Super Thanks Button eine Anerkennung zeigen oder ihr werdet Mitglieder oder ganz einfach, und das kostet nichts, aber das hilft uns auch, ist, ihr abonniert uns. Das ist das eine, was wir sehr schön finden, weil wir das tatsächlich auch brauchen. Und das andere ist, wir gehen live. Der Nick hatte das schon mal angekündigt. Wir haben mittlerweile die Umfrage auch live gestartet. Termin ist am 23. April. Location ist noch offen. Wir haben diverse Lilien Allstars angefragt. Lasst euch überraschen. Also auf dem Bild ist schon zu sehen, Aytaç Sulu, der hat zugesagt. Wir hoffen, dass es dabei bleibt. Kann natürlich immer noch was dazwischen kommen. Deswegen lohnt es uns nicht, sollte es nicht klappen. Aber er hat zugesagt. Insofern freuen wir uns da schon drauf. Und wir freuen uns auch, wenn möglichst viele von euch zusagen und kommen. Das könnt ihr machen über den Link, der auf dem Lilienblog heute veröffentlicht wurde. Wir schreiben ihn in die Notes zu dem Video rein. Und bei Instagram haben wir es auch veröffentlicht, bei Blue Sky auch. Also eigentlich auf allen Kanälen, auf denen es Lilienblog und Heiner Stube gibt, findet ihr diesen Link. Meldet euch an, möglichst zeitnah, damit wir auch noch eine Location bekommen. Wir sind schon knapp dran, aber wir wissen eben nicht, ob da jetzt 10 Leute kommen oder 50 Leute kommen oder vielleicht noch mehr oder sowas. Dementsprechend gebt uns schnell Feedback, wenn ihr dabei seid, und macht es auch nicht einfach so, ich block mal, sag mal zu und dann komme ich doch nicht und sage, ich komme mit 10 Leuten und dann komme ich nicht. Das wäre immer blöd. Ja, wie gesagt, 23.04. Alle Infos bei Lilienblog oder auf unseren anderen Social-Media-Kanälen. Vielen Dank, wir freuen uns, wenn das klappt. Ansonsten kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank an Jonas und Jens, dass ihr dabei wart. Das war wirklich auch nochmal sehr, sehr bereichernd. Das ist immer wieder anders. Andere Leute bringen andere Perspektiven rein, entwickeln sich andere Gespräche, Gedankengänge. Das fand ich sehr schön. Also da auch nochmal an euch ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Hat mich gefreut, wie immer.
Dann euch da draußen schöne Ostern und wir sehen uns nach dem Hannover-Spiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor.